herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von 3 Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Vielleicht hast du schon mitbekommen, wir feiern dieses Jahr 10 Jahre die friedliche Geburt. Also seit 10 Jahren bringe ich mein Wissen sozusagen in die Welt und auch den Podcast gibt es schon viele, viele Jahre. Ich glaube, der ist so 1,5 Jahre ungefähr später entstanden und es gibt mittlerweile über 400 Folgen. Die kann man natürlich in einer einzigen Schwangerschaft gar nicht alle hören und manche ganz tolle, besondere Interviews sind dadurch so ein bisschen in die Vergessenheit geraten, ganz automatisch. Und die wollen wir dieses Jahr oder zumindest ein paar von ihnen wollen wir dieses Jahr wieder herausholen, ein bisschen abstauben und euch nochmal zur Verfügung stellen, damit ihr davon profitieren könnt. Heute in diesem Interview mit Dr. Simone Koch soll es um Ernährung gehen. Was darf ich eigentlich essen in der Schwangerschaft? Was ist gefährlich? Was ist vielleicht auch gar nicht gefährlich? Und Simone Koch ist dafür die absolute Spezialistin, denn ursprünglich ist sie Gynäkologin und sie hat sich aber noch weitergebildet zur Ernährungsmedizinerin, also genau die Kombination, die wir hier brauchen. Und ich bin mir sehr sicher, dass du dich sehr viel mehr entspannen kannst, was das Thema Ernährung angeht, als du es bislang tust. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem Interview. Liebe Simone, ich freue mich total, dass ich dich hier in meinem Podcast zu Gast habe. Du bist Ärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe und auch Fachfrau für Ernährung. Und wir wollen heute in dieser Folge darüber sprechen, wie man sich als Schwangere gut ernähren kann. Vielleicht magst du dich einmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer vorstellen.
Also wurde jetzt ja schon von Christine gesagt, ich bin Ärztin, eigentlich ursprünglich bin ich aus der Gynäkologie und Geburtshilfe, habe mich mit einer Praxis selbstständig gemacht, die eigentlich ganz was anderes macht, nämlich Ernährungsmedizin, Orthomolekularmedizin, das ist so die Medizin der Mikronährstoffe, Umweltmedizin, das heißt das, was uns in der Umwelt so krank macht und Einfluss auf uns hat. Und funktionelle Medizin. Funktionelle Medizin bedeutet immer, man versucht zu ergründen, was ist denn die Ursache des Problems und nicht einfach nur das Symptom zu behandeln. Und das mache ich jetzt seit 7 Jahren mit einem Schwerpunkt vor allen Dingen auf Autoimmunerkrankungen und Schilddrüsenerkrankungen, aber auch viel Prävention. Ja, und meine Praxis in Berlin. Und ansonsten interessiere ich mich selber sehr für Ernährung, für Sport und einfach für eine ursprüngliche Lebensweise und habe 2 Kinder.
Ja, genau. Du bist auch selber Mama. Das ist ja auch super. Und du hast gerade im Vorgespräch auch gesagt, dass das Einzige, was dir so ein bisschen fehlt, auch wirklich die Geburtshilfe auch ist, ne?
Ja, absolut.
Und Geburtshilfe. Ja.
Ja. Also es war so liebevolle Geburtsbegleitung war was mir ganz, ganz wichtig ist. Also meine Kinder sind auch beide zu Hause geboren und das ist was ja für mich immer so ein Herzensthema auch war. Und ich finde, Geburtshilfe ist einfach auch ein ganz, ganz tolles Fach, ein aufregendes Fach, ein sehr anspruchsvolles Fach und dann aber auch ein unglaublich belohnendes Fach und das fehlt mir ein bisschen. Aber
ja, das kann ich gut verstehen. Jetzt also so ein bisschen back to the roots jetzt, weil wir eben über die Schwangerschaft sprechen. Aber in Kombination mit der Ernährung, da gibt es ja ganz, ganz viele Fragezeichen bei Frauen. Was darf ich essen? Was sollte ich lieber lassen? Vielleicht können wir damit zunächst beginnen. Also da gibt es ja so manche Hinweise, ne? Zum Beispiel kein Sushi. Und was hast du denn da zu sagen dazu, zu dem Thema?
Also ich finde es in diesem Zusammenhang total wichtig, dass diese Anweisung, also insgesamt wir Deutschen sind ein sehr angstbetontes Volk. Das finde ich, kann man insgesamt sagen. Und so ist es halt auch mit solchen Sachen, dass es ist immer diese Anweisungen sind im Prinzip immer für den dümmsten anzunehmenden Anwender. Also wir versuchen halt jeden so weit wie möglich es geht zu schützen und deswegen geben wir möglichst einfache Anweisungen, wie zum Beispiel kein rohes Fleisch. Und da geht es ja zum Beispiel um Toxoplasmen und Toxoplasmen besiedeln zum Beispiel ausschließlich Schwein und Schaf, aber kein Rind. Das heißt, man kann sehr wohl rohes Rindfleisch essen. Aber das dediziert zu erklären, also da reinzuschreiben, bitte kein rohes Fleisch von diesen Tieren, aber von dem Tier, das wäre schon in Ordnung und so. Da geht man davon aus, das verstehen die Frauen nicht, das ist zu kompliziert. Da hält sich dann doch wieder keiner ran, also schreiben wir nur rein, kein rohes Fleisch. Und so ist es mit ganz vielen von diesen Anweisungen. Also zum Beispiel kein roher Käse, es stimmt. Käse kann ja mit Listerien besiedelt werden. die hochgradig problematisch sein können für das Ungeborene. Aber Rohmilch-Hartkäse, also sowas wie zum Beispiel ein guter Parmesan oder so, ist durch den Fermentationsprozess absolut super geschützt vor Listerien, besser als ganz viele andere Sachen, ist komplett unproblematisch, jetzt von Bakterienseite in der Schwangerschaft, und stellt gleichzeitig halt eine sehr, sehr dichte Calciumquelle dar. Und wenn es sich halt um A2-Milch handelt, das ist jetzt schon ein bisschen komplizierter, aber das ist Milch von so roten Kühen oder Schafen oder Ziegen, dann ist es halt auch immunologisch unproblematisch und kann halt sehr, sehr wertvoll sein in der Schwangerschaft. Und eigentlich kann man den problemlos essen. Die Fälle von Listerien, die es gab in den letzten Jahren, das war fast immer durch kontaminierte Billigwurst. Also durch Wurst, Teewurst oder ähnliches aus dem Discounter. Die Rohmilchkäse sind da schon sehr, muss man sagen, zu Ungunsten von denen in Verruf geraten. Also das ist eigentlich gar nicht so korrekt. Und die Franzosen zum Beispiel, die lachen sich darüber tot. Die würden sich nie im Leben ihren Rohmilchkäse verbieten lassen. und so ist das mit ganz vielen anderen Sachen auch. Also kein anderes europäisches Land hat so strenge Ernährungsvorgaben für die Schwangerschaft wie Deutschland. Und das finde ich ist insgesamt was ich immer viel gemacht habe. Auch ich habe ganz lange prä- und postpartales Training gegeben für Frauen, wo ich halt sehr große Kurse betreut habe, auch nebenberuflich neben meinem Job damals als Gynäkologin. Und deswegen weiß ich halt, wie viele Fragen da immer zu dem Ganzen bestehen. Ja. Und da habe ich halt auch immer gesagt, ich finde, es lohnt sich, mal über den Tellerrand zu gucken und zu gucken, wie machen es denn die anderen? Also bei ganz vielen Sachen. Und wenn man eben da sieht, also zum Beispiel, das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, keine Leber. In Japan auf den Schwangerschafts- und Wochenbettstationen gehört Leber und Augapfel zu der klassischen Versorgung der Schwangeren und der Wöchnerin. Warum? Weil 75% aller Frauen in den Industrieländern Vitamin-A-Mangel haben, und zwar drastischen Vitamin-A-Mangel. Das heißt, unsere Empfehlung, Leber zu meiden aufgrund des Vitamin-As, ist eher extrem schädlich, weil die meisten Frauen haben Vitamin-A-Mangel und sollten eigentlich unbedingt Leber zu sich nehmen, vor allen Dingen in der Schwangerschaft. Aber weil Vitamin A, das ist ja richtig, Retinol kann zu Schäden führen beim Ungeborenen, wenn es zu viel ist, wenn es zu hoch dosiert ist. Deswegen verbieten wir es einfach und sagen, das soll man nicht essen, obwohl davon auszugehen ist, dass die meisten stark davon profitieren würden. Und und das ist halt, also ich hoffe, dass jetzt klar geworden ist, worauf ich hinaus will. Also wir nehmen quasi alles weg, was potenziell irgendwie schädlich sein könnte, aber sehr undifferenziert. Und das ist halt sehr so eine Philosophie der Angst. Und wenn man ein bisschen differenzierter reingehen würde und gucken würde, dann würde man zum Beispiel feststellen, dass eben von Leber die Schwangere und vor allen Dingen auch ihr Ungeborenes höchstwahrscheinlich sehr stark profitieren würde, das 2-3 Mal die Woche zu essen. Immer in vernünftiger Menge, logischerweise. Ne? Aber man würde halt von Leber ja nicht kiloweise essen. Und es gibt eine Art von Leber, die ist wirklich giftig, die darf man nicht essen, weil sie solche Massenvitamin A enthält, dass sie einen selber und auch eben dann das Ungeborene schwer schädigen würden. Das ist Polarbär. Aber solange man nicht gerade auf einer Arktik-Expedition ist, ist es halt sehr unwahrscheinlich, dass man Polarbär-Leber verzehren würde. Okay.
spannend.
Also, das ist so mein Fazit zu diesen ganzen Verboten, sich da ein bisschen intensiver mit auseinanderzusetzen. Man kann ganz einfach, wenn man es möchte, beim Bundesinstitut für Risikobewertungen gucken. Also die haben zu den einzelnen Sachen schöne Seiten. Ich selber habe vor Urzeiten, muss man sagen, jetzt bei mir, ich bin schon ein bisschen länger raus aus dem Business, aber mal so eine Ernährungsrichtlinien für Schwangere geschrieben, speziell auch für Autoimmunerkrankungen.
Sehr gerne.
Wo halt einfach so ein bisschen auseinandergedröselt ist, wie sind wir denn zu diesen Empfehlungen gekommen? Also warum empfehlen wir diese Dinge und was steht dahinter? Und hat das für mich persönlich Relevanz? Und das finde ich halt immer ganz, ganz, ganz wichtig. Also wie zum Beispiel mit dem Sushi. Hier geht's halt vor allen Dingen um den Fischbandwurm. Seit den 50er Jahren gab es keinen einzigen Fall von Fischbandwurm in Deutschland. Also es ist nicht besonders wahrscheinlich, dass man sich über Sushi mit Fischbandwurm ansteckt. Wenn aber doch, dann kann das für mein Ungeborenes hochgradig problematisch sein.
Und, verstehe.
Dass man halt da guckt, so dass man halt auch mal die Kirche im Dorf lassen muss bei bestimmten Sachen. Und das ist auch zum Beispiel, es gab, glaube ich, vor 3 Jahren oder so, gab es eine Initiative der deutschen Imker, die endlich wollten, dass diese Empfehlung von den Honiggläsern runterkommt, dass das für Neugeborene nicht geeignet ist. Weil hier geht es halt um Botulinum und auch da, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Fälle von Botulinum mehr in Honig in Deutschland. Das war okay. Was durch Verunreinigungen und so damals. Und dementsprechend kann man seinen Neugeborenen problemlos Honig füttern. Also es ist eine bessere, wenn man was süßen will, Quelle als viele andere, also als Zucker. Aber das wurde abgelehnt. Also weil es halt vor 50 Jahren mal problematisch war, hat man gesagt, nein, da muss draufstehen für Neugeborene und Säuglinge ungeeignet. Also abgesehen davon, dass ich Säuglinge eh kein Honig füttern würde, aber das ist wieder
genau, ganz anders. Genau, das Thema. Da wollte ich jetzt gerade drauf hinaus, dass ja Honig vielleicht oder überhaupt süß überhaupt gar nicht angebracht ist für Neugeborene. Aber es ist eben jetzt auch nicht besonders gefährlich oder so.
Genau,
ne?
Also genau.
Genau. Ja. Sehr spannend. Hast du denn irgendwelche Käsesorten, wo du sagst, okay, darauf hättest du jetzt doch auch verzichtet in deiner Schwangerschaft?
Ja, Weichkäse, also Rohmilch-Weichkäse. Also sowas gibt es ja bei uns auch nur ganz wenig. Also da muss man dann ja schon in den Käsefeinkosthandel gehen oder auf den Markt das kaufen. Aber so Weichkäse mit so einem Rotschimmelüberzug oder so zum Beispiel, das sind ja sehr spezielle Weichschimmelarten, die sind halt schon ein bisschen gefährdeter, dass sich da Listerien, aber auch andere Bakterien, also die werden gerne mal auch mit E. coli befallen und so, dass sich sowas darauf bilden kann. Und auf die würde ich tatsächlich lieber verzichten. Und ich finde, darauf kann man halt auch gut verzichten. Also das ist so speziell.
Oder Frischkäse oder irgendwas wäre kein Problem.
Überhaupt nicht, zumal das in Deutschland ja eigentlich immer pasteurisiert ist. Also man muss schon sehr intensiv suchen, um einen unpasteurisierten Weichkäse und zu finden. Und unpasteurisierten Frischkäse ist fast unmöglich. Also wenn man den nicht direkt beim Bauern kauft, dann kriegt man das einfach nicht. Also.
Ja, super. Und dann würde ich gerne zum nächsten Thema übergehen. Was ist denn mit dem, was die Schwangere ganz besonders benötigt, um ihr Baby gut zu versorgen? Das, was ich mal gehört hatte, war, ach, das Baby ist eigentlich immer gut versorgt, aber wenn die Schwangere da vielleicht wenig hat, dann geht es zu ihren Lasten. Also nicht zu Lasten des Babys in der Regel, sondern zu ihren eigenen Lasten, dass sie dann am Ende nach der Schwangerschaft einfach auch ganz schön ausgelaugt ist, was so bestimmte Mineralstoffe vielleicht angeht oder Vitamine oder so und Ressourcen, Reserven, weil einfach alles ins Baby gekommen ist. Wie stehst du denn dazu?
Also das stimmt auf jeden Fall. Das habe ich früher auch immer gesagt, dass ich immer gesagt habe, also dass die Mutter, also das Baby bekommt erst zu wenig, wenn die Mutter fast schon lebensgefährdet ist. Ich muss das aber inzwischen ein bisschen revidieren. Ich habe jetzt in Vorbereitung auf unser Gespräch, weil ich nicht so wusste, bin ich up to date, auch noch mal ein bisschen was gelesen. Und tatsächlich ist es so, dass für bestimmte Sachen, also tatsächlich, also zum Beispiel Zink, Selen, wenn da Mängel bestehen, und da bestehen zum Teil in Deutschland vor allen Dingen beim Selen drastische Mängel, aber auch bei Zink, also ich messe das ja ganz viel bei Patienten und dadurch sehe ich das ganz viel. Und vor allen Dingen Zink und Selen sind oft stark im Mangel bei Menschen, und dass die mit einer erhöhten Fehlgeburtsrate einhergehen und auch mit einem erniedrigten Geburtsgewicht und also mit SGA-Kindern, also Small for Gestational Age, dass sie zu klein sind für ihr Schwangerschaftsalter. Und, und das Gleiche gilt auch in ganz starkem Maße für Jod. Also Jod ist so einer der ganz essentiellen Sachen in der Schwangerschaft, und Jod ist vor allen Dingen super wichtig für die Hirnentwicklung und schon allein super wichtig fürs Schwangerwerden. Also schon ein latenter Jodmangel kann einen massiven Einfluss auf die Fertilität haben, und es gibt eine recht große Studie aus Kanada, die gezeigt hat, dass die Baby Take-Home Weight, also die Rate, wo man schwanger wird und das Kind auch gesund austrägt, sich um 45% verbessern ließ, und das ist drastisch viel, also das ist super viel, nur durch eine adäquate Jodsupplementation, ohne Wahnsinn. Irgendwelche künstlichen Hormontherapien oder irgendwas. Und das finde ich halt beeindruckend und wichtig. Und da sind wir oft, Deutschland hat sehr jodarme Böden. Dadurch sind wir eigentlich chronisch jodunterversorgt immer. Jodsalz halte ich auch nicht für so empfehlenswert, also weil das Salz ist einfach nicht gut. Da sind meistens Rieselhilfen drin, das ist industriell verarbeitet und so weiter. Und das Natriumjodid, was da drin ist, ist nicht unbedingt das, was der Körper braucht. Vor allen Dingen nicht das, was der Eierstock braucht. Unser Eierstock braucht vor allen Dingen molekulares Jod. Und deswegen nehmen wir tendenziell immer zu wenig Jod zu uns. Und dann ist das Problem, dass man von Jod insgesamt über, wenn man es schluckt, nur 5-20% von dem, wo man schluckt, wirklich über den Darm aufnehmen kann. Das heißt, selbst wenn ich in der Schwangerschaft ist der empfohlene Jodbedarf 240 Mikrogramm am Tag. Das ist schon mal recht viel. Also es ist gar nicht so einfach, das zu decken. Und wenn ich dann davon ausgehe, ich bin vielleicht ein Schlechtaufnehmer und ich nehme nur 5% davon auf, dann muss ich halt plötzlich drastisch hohe Mengen an Jod zu mir nehmen, um wirklich meinen Bedarf zu decken. Und ein Jodmangel, also auch schon ein latenter Jodmangel, also ein ganz leichter Jodmangel, führt zu einer Intelligenzverminderung des Feten. Das ist einfach so. Das ist immer was nicht gerne so drüber gesprochen wird über solche Sachen, aber das ist einfach so und kann halt, also in Studien macht es halt eine Verminderung des IQs um 4 Punkte. Das ist nicht viel. Das ist, wo man sagen würde, naja, 4 Punkte, ja, muss jetzt nicht Einstein werden. Wenn es in die Richtung geht, finde ich das auch. Also es kann zwar den Unterschied zwischen normalbegabt und hochbegabt, aber so what? Also finde ich nicht so entscheidend. Mhm. Aber es kann eben auch den Unterschied machen zwischen normalbegabt und minderbegabt. Und da kann es halt schon wirklich wichtig sein. Also deswegen Jod, ganz, ganz wichtiger Stoff. Und vor allen Dingen eben auch, die Frau bleibt ansonsten komplett deplädiert zurück. Also wenn da Mangel besteht, dann ist am Ende das halt bei der Frau ansonsten absolut nicht mehr genügend da bleibt. Weitere ganz wichtige Stoffe, also Zink hatte ich ja auch schon genannt.
Ganz kurz noch zum Jod. Wie kann man es denn jetzt dann aufnehmen?
Ach so, worüber kann ich es aufnehmen? Also wenn ich nicht supplementieren möchte, also wenn ich keine Supplements, Nahrungsergänzungsmittel nehmen möchte, dann sind es halt Algen die Quelle der Wahl. Bei Algen muss man aber auch wieder ein bisschen vorsichtig sein, weil Algen sehr viel Schwermetalle enthalten, also zumindest bestimmte Algen, sehr jodreiche Algen wie Hijiki zum Beispiel ist eine sehr jodreiche Alge, die hat aber auch sehr viel Arsen. Dementsprechend würde ich dazu in der Schwangerschaft nicht raten. Oder Dulse ist auch was viele kennen und dann auch gerne konsumieren. Und Dulse hat auch einen sehr hohen Schwermetallgehalt, vor allen Dingen auch an Quecksilber. Was super ist, ist die Kelbalge, weil die wird zum Beispiel in Frankreich vor der Normandie, wird die in aufbereiteten Becken, die dann halt schwermetallfrei sind und so quasi unter Biobedingungen gezogen. Und also meine Empfehlung ist dann halt, dass man entweder das isst, also Kelb oder Nori, oder dass man das als Kelbalge supplementiert in Nahrungsergänzungsmitteln. Aber man kann zum Beispiel Kelb auch kaufen, was man so über Salat streuen kann und so. Oder man kann auch, so wie früher Jodsalz, kann man Salz kaufen, in das Kelbalge mit reingemahlen ist. Schmeckt dann natürlich immer ein bisschen algig. Also das muss man halt dann eben wissen, wer da gar nicht gegen ankommt. Das gibt's ja. Und ich finde vor allen Dingen gerade in der Schwangerschaft, also ich selber hatte in beiden Schwangerschaften die ersten 24 bis 26 Wochen Hyperemesis. Also manchmal geht dann halt einfach nichts. Also dann kann man das halt einfach nicht.
Genau, das ist Übelkeit, nur für die, die jetzt gerade nicht wissen.
Genau, massive Übelkeit, genau. Mhm. Und wenn dann einfach nichts, sowas nicht geht und man den Geruch überhaupt nicht ertragen kann, dann kann man halt auf Nahrungsergänzungsmittel zurückgreifen. Wer keine Alge möchte, einfach aus welchen Gründen auch immer, sollte es ein Präparat sein, was Kaliumjodat und Kaliumjodid enthält. Da gibt es einige schöne Supplements. Wichtig ist, die üblichen Jodetten, also die man so kaufen kann in der Apotheke, enthalten auch wieder eine Jodverbindung, die nicht so gut aufgenommen wird. Das ist, würde ich sagen, die letzte Wahl.
Eine kurze Unterbrechung. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest, geht das ganz leicht, indem du meinen Podcast abonnierst, ein paar Sterne gibst oder sogar eine kurze Bewertung hinterlässt. Auf diese Weise zeigst du dem Algorithmus, dass der Podcast für andere Schwangere auch relevant ist und sorgst dafür, dass er häufiger angezeigt wird. Ich danke dir sehr und jetzt weiterhin viel Freude mit der Folge.
Vor allen Dingen, Eisen spielt eine ganz, ganz große Rolle. Eisen ist auch so einer dieser Stoffe, der wirklich dann also zu einer Anämie auch beim Feten führen kann, wenn der stark im Mangel ist. Und wo das nicht so gilt, dass die Mutter noch nicht halb tot ist, das Kind ausreichend gut versorgt ist. Für viele andere Sachen gilt das, aber auch hier ist es so, dass man gucken sollte. Deswegen überprüfen wir den Ferritin halt auch immer bei den Frauen und den Hämoglobin in der Schwangerschaft, um zu gucken, dass sie gut versorgt sind. Auch hier ist wieder die am Anfang genannte Leber, ist halt eine fantastische Eisenquelle. Muss man einfach auch für sich, also dass man jetzt Organfleisch nicht unbedingt mag, das kann ich schon total gut verstehen. was wer das möchte, also wer sagt, ich leuchte mir ein, was Simone gesagt hat. Und also zum einen kann man Vitamin A ja mal überprüfen lassen, wenn man da unsicher ist, wenn man einfach Angst hat, man könnte eventuell sonst überdosiert sein und wegen Fehlbildung da sehr, sehr unsicher ist, dann kann man das mal überprüfen lassen. Das ist auch nicht teuer. Aber ansonsten, so von der Datenlage und auch wenn man, wie gesagt, in zum Beispiel die asiatischen Länder guckt, muss man auf einen normaler Konsum von zum Beispiel Leber ist auf keinen Fall schädlich, sondern eher von Vorteil.
Und was ist mit Möhren? Könnte man es auch mit Möhren hinkriegen? Ich bin ja selbst Vegetarierin und habe auch leider manchmal so nicht. Vegane.
Genau, leider nicht, weil da will ich gleich noch was sagen zu Veganismus und vegetarischem Ernährungsweise, weil da gibt es halt ein paar Stoffe, auf die man besonders achten muss. Mhm. Und also das Beta-Carotin muss ja erst aktiviert werden in Vitamin A. Und das ist für den Körper ein nicht ganz einfacher Prozess. Und das ist vor allen Dingen, wenn ich halt die Versorgung von noch einem weiteren Menschlein sozusagen gewährleisten möchte, schwierig. Aber dann kann man halt auch Vitamin A supplementieren. Also das, dass man halt sagt, man nimmt einen Tropfen davon am Tag oder so. Also normalerweise empfohlen sind 3 Tropfen täglich zur Bedarfserhalt. Und wenn man aber unsicher ist und halt wegen jetzt teratogener Wirkung, also Fehlbildungswirkung und sagt, ja, ich möchte lieber ganz, ganz vorsichtig sein, dann kann man vielleicht 1 Tropfen täglich nehmen, weil dann ist man damit absolut sicher, wenn man keinen Wert überprüfen lassen möchte.
Okay, cool.
Ja, und das ist halt auch für Eisen, also für Vegetarier, Veganer, das ist ja so ein bisschen so die, ist einfach so die schwierigere Gruppe, was die Versorgung angeht, weil es gibt ein paar Stoffe, die einfach für das Ungeborene super wichtig sind, die schwierig da zu decken sind. Also das ist das genannte, also Eisen, Vitamin A kann, das kriegt man aber schon auch noch da aus verschiedenen Produkten ganz gut raus. B12, ganz, ganz großer Faktor.
Ist ja immer.
Also genau, ist immer, absolut. Mhm. Sollte man immer drauf achten, aber halt eben, wenn man noch für ein werdendes Lebewesen verantwortlich ist, besonders. Cholin. Cholin ist eine Fettsäure, die sich vor allen Dingen auch in tierischen Produkten findet, vor allen Dingen auch in Eigelb. Und Cholin ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der Zellmembran. Und wenn davon nicht ausreichend da ist, kann man sich eigentlich ziemlich gut vorstellen, wir müssen halt so ein ganzes Menschlein bauen, das ist viel Zellmembran, da wird viel Cholin benötigt. Und Cholin ist dann im Bedarf schwer zu decken für Vegetarier und Veganer vor allen Dingen auch. Und ganz, ganz wichtiger Punkt ist Glycin. Glycin ist normalerweise keine essentielle Aminosäure, aber aufgrund des massiv hohen Bedarfs in der Schwangerschaft ist der Körper nicht mehr in der Lage, ausreichend Glycin zu produzieren aus den anderen Aminosäuren. Und damit wird sie zu einer, das heißt dann potenziell essentiellen Aminosäure. Also es ist zu erwarten, dass sie in der Schwangerschaft essentiell wird. Und Glycin ist auch super wichtig für den DNA-Aufbau und die DNA-Reparatur, weil in diesem Aufbau, das ist normal sozusagen, das muss man sich vorstellen, wie so ein, man baut so eine riesen Lego-Dings und man verbaut sich halt auch immer mal. Und dann muss man es halt wieder aufbrechen und muss es nochmal neu machen, damit es vernünftig wird. Und so ist es auch beim Aufbau des neuen Lebewesens, dass halt immer mal im Bauplan einfach ein Teil falsch gesetzt wird, das muss dann wieder umgewandelt werden. Und hierfür ist ganz, ganz wichtig Glycin. Deswegen wird das auch so stark benötigt in der Schwangerschaft. Und Glycin ist leider auch sehr hoch, fast nur in tierischen Lebensmitteln und da auch nur in tierischen Lebensmitteln, die wir kaum noch essen. Nämlich sowas wie Knochenbrühe, Knorpel, die Organfleisch, die Fleischarten, die nicht so, also nicht, das ist klassisch nicht Filet, sondern halt so ein, also wenn du Vegetarier bist, ist es vielleicht ein bisschen eklig, was ich benutze, aber so diese Fleischstücke, die halt nicht so schön sind, so Schmorfleisch und sowas, die sind sehr glycinreich. Auch da, Glycin kann man halt auch einfach supplementieren. Glycin hat den riesen Vorteil, wenn man es einfach als Aminosäure einzeln nimmt. Glycin sieht aus und schmeckt fast wie Zucker. Das ist, und da man ja in der Schwangerschaft ansonsten nach Möglichkeit meiner Meinung nach versuchen sollte, industrielle Zucker am besten vollständig zu vermeiden, ist das was, was man dann schön mal über, keine Ahnung, einen Obstteller oder sowas drüber streuen kann, um das entsprechend mit zu versorgen. Super ist es halt, wenn man es in Kombination mit den anderen aufbauenden Aminosäuren nimmt, also die zweite für Kollagen und Sehnen und so weiter, also für alles, was Muskelgewebe entscheidende Aminosäure ist Prolin. Und das finde ich halt auch vor allen Dingen in diesen genannten Sachen, wenn ich es halt mit sowas in Kombi nehme. Vielleicht als Option, wenn man Vegetarier ist, nur in der Schwangerschaft, wenn man halt weiß, dass es von weidegefütterten Biorindern oder so, kann man vielleicht Kollagen substituieren. Ich weiß, ich kenne viele, die das machen, die jetzt sagen, so als Ausnahme jetzt für diesen Zeitraum substituiere ich Kollagen, weil es geschmackslos ist, geschmacksneutral ist und halt ja mit Fleisch quasi nichts zu tun hat. Aber ansonsten, wenn man das eben nicht möchte, dann sollte man die, eventuell diese Aminosäuren einzeln zuführen. Und das ist so ja, die Basis von Sachen, auf die man, finde ich, bei Vegetariern und Veganern in der Schwangerschaft besonders achten sollte, um einfach den sauberen Aufbau beim Kind zu gewährleisten. Und das ist halt, was du vorher am Anfang schon gesagt hast, um nicht am Ende der Schwangerschaft selber komplett leer darzustellen. Glycin zum Beispiel, also hohe Glycinspiegel und gute Glycinversorgung wird auch mit signifikant weniger Dehnungsstreifen in Zusammenhang gebracht. Und das ist halt auch was, das ja für die Mutter auch entscheidet, wo man sich dann auch freut, wenn ja, man das einigermaßen gut hinkriegt. Ja, also so Kollagenstruktur und ja, wo man dann auch für sich was tun kann. Und da ist halt eine schlechte Versorgung mit den gewebestrukturbildenden Aminosäuren einen hohen Anteil daran hat, ob man halt sehr stark diese Dehnungsstreifen ausbildet. Und natürlich Genetik. Also bei manchen Frauen ist das halt einfach so, da kann man machen, was man will. Und,
ja, also das ist auch so meine Erfahrung, dass es einfach auch Frauen gibt, die, wo man sagt, also super Ernährung, sportlich und alles und dennoch, also das so ganz vermeiden kann man, also ne, wenn man so genetisch so vorprogrammiert ist sozusagen, kann man da wahrscheinlich auch nicht, da ist wahrscheinlich auch viel Glück mit dabei. So. Wie ist es mit dem Zucker? Also es gibt ja diese Löwenernährung sozusagen, darüber habe ich auch mal eine Podcast-Folge gemacht. Ich weiß nicht, inwiefern du dich da auskennst, aber du hast ja gerade auch gesagt, Zucker würdest du, wenn möglich, vermeiden. Ich finde es immer ganz wichtig, auch noch mitzudenken, dass es einfach sehr, sehr viele Frauen mit Essstörungen gibt, die dann auch Schwierigkeiten bekommen könnten, wenn sie jetzt plötzlich sagen, okay, 9 Monate verzichte ich jetzt einfach mal komplett auf Industriezucker. Gerade auch, wenn es so eine Binge-Eating-Störung ist oder vielleicht auch eine Bulimie oder so. Wie wichtig findest du das, auf Zucker zu verzichten? Gibt es da vielleicht auch Entwarnungssachen, dass man sagt, okay, wenn du da einfach Probleme hast, dann mach da nicht so viel, gib nicht so viel Druck rein. Das finde ich ja immer total wichtig. Was würdest du denn da aus ernährungstechnischer Sicht sozusagen dazu sagen?
Also das finde ich halt insgesamt, mir ist ein individueller Ansatz immer super wichtig. Also es ist halt auch immer mein Grundsatz. Also so das, ich werde ganz oft gefragt, nach was ist so ein Zitat von dir, was du gesagt hast, dass ich halt immer sage, trau keinem Guru, weil ich halt der Meinung bin, niemand weiß, wie man selber sich in seinem Körper führt und wir sind genetisch und von unserer Geschichte her jeder individuell so verschieden, dass man eigentlich bei nichts sagen kann, das ist für jeden gut. Wirklich bei nichts. Und es ist halt, also ich bin halt ganz hochnordischer Abstammung, ich habe eine Zöliakie, also ich komme halt super mit Milchprodukten klar und Getreide ist für mich eine Katastrophe. Aber der nächste ist halt vielleicht aus dem Dreistromland und schon immer dahergekommen und so. Und bei dem ist es genau andersrum. Der verträgt Laktose nicht und hat mit Casein Probleme und kommt mit Getreide super klar. Und deswegen ist es halt, finde ich, da so Verbote und Sachen zu geben und zu sagen, das muss und man muss sich daran halten und sonst ist das ist halt auch wieder, finde ich, dieses Geschäft mit der Angst, was ich ganz, ganz schwierig finde und wo ich versuche, das nie so, also ich finde immer, gerade was so Geburtshilfe und das sollte Freude sein, also es sollte halt alles so Freude transportieren und ich versuche auch immer, also so, ich habe da immer so ein bisschen Streit mit den Verlegen bei den Büchern, die ich schreibe, weil die wollen halt auch immer so Titel, so trotz so und so und so, wo ich immer so denke, nein, ich möchte eigentlich was transportiert, dass es was Freudiges sein kann und dass es halt nicht nur mit Zwängen und Verzicht zu schaffen ist. Und so sehe ich das halt hier auch. Und wenn jemand halt eine vorangegangene Essstörung hat, dann ist das Wichtigste, dass ich in der Schwangerschaft das schaffe, diese Essstörung so gut wie möglich im Griff zu haben und mir und meinem Ungeborenen nicht zu schaden. Und wenn es mir dabei hilft, in vernünftigen Maße, in kleinen Abständen Industriezucker zu konsumieren und mir nichts zu verbieten, dann finde ich, dann sollte man das halt genauso tun.
Ja.
Was wir aber auch wissen müssen, finde ich, ist, dass zum Beispiel, also dass ich mit dem, was ich an Kohlenhydraten konsumiere und wie viel Zucker ich meinem Kind zur Verfügung stelle, ich die Basis dafür setze, ob mein Kind im weiteren Leben insulinresistent wird oder nicht. Also dass das halt die wichtigste Basis ist und dass diese Neugeborenen, oft ja sogar Stillkinder, die dann wirklich Makrosom sind, also zu groß sind, die massiv zunehmen schon in den ersten Monaten, die werden bereits insulinresistent geboren. Die sind darauf vorprogrammiert, ihr Leben lang übergewichtig zu bleiben. Und das ist halt was, das ist wirklich ein Problem. Das ist ein zunehmendes Problem unserer heutigen Zeit. Und das sollte ich mir auch klar machen. Und ich finde, es gibt halt einen ganz großen Unterschied zwischen, ich esse ein, zweimal am Tag einen Kinderriegel oder irgendwie sowas, oder ich ernähre mich halt fast ausschließlich von irgendwelchem Süßkram. Also die Frauen, die sich halt fast nahezu ausschließlich von irgendwelchen Süßigkeiten und gesüßten, also ins Instant die gesüßten Frühstücksflocken, und dann gibt's den Bagel und dann gibt's halt Pfannkuchen mit irgendwas und so, und wo halt eigentlich überhaupt nichts anderes vorkommt. Und im Prinzip funktioniert das beim Feten genauso wie bei uns auch. Also wenn ein Überschuss an Glucose da ist, dann muss das in die Leber gestopft werden. Irgendwann ist die Leber voll, und dann gerade bei beim Ungeborenen ist halt, geht das ganz schnell, und dann sagt die Leber halt Tür zu, hier geht nichts mehr, und entwickelt halt eine Insulinresistenz, und die bleibt leider auch nach der Geburt bestehen. Und bei Insulinresistenzen ist es, desto länger das Problem besteht, desto schwieriger wird es, das wieder wegzubekommen. Und wenn es halt von Geburt an besteht, ist es halt schwierig. Und damit in Zusammenhang steht auch das PCOS, also das polyzystische Ovar-Syndrom bei Mädchen. Auch da ist klar, hohe Blutzuckerspitzen in der Schwangerschaft sind der Hauptprädiktor dafür, ob das ein Mädchen, also ein weibliches Neugeborenes, dann im Laufe des Lebens ein polyzystisches Ovar-Syndrom entwickelt. Und das sind halt so Sachen, wo ich finde, es ist wichtig, das zu wissen. Also ist ja
was
so
ist
dieses
das denn? Was ist denn
PCOS?
Ja.
PCOS ist eine Erkrankung, also es ist halt ein Syndrom, die mit einer Insulinresistenz einhergeht, wo Vermännlichkeitssymptome sind. Das kommt auch durch die Insulinresistenz, also die vermehrt, also viel Akne kriegen, Hirsutismus, also Haare im Gesicht und vermehrte Körperbehaarung, eine starke Neigung zum Übergewicht, ein Zurückgang der Kopfbehaarung, also ein männliches Muster, und oft auch eine starke Veränderung im Fettstoffwechsel, also in Richtung metabolisches Syndrom, und eben daher der Name, ganz viele kleine Zysten im Ovar sich ausbilden, was zu einer Verminderung der Fertilität führt. Also die haben Oligomenorrhoen, also die haben lange Zeiträume zwischen den einzelnen Menstruationen, haben oft Schwierigkeiten zu ovulieren, also einen Eisprung zu bekommen, und haben dadurch oft eine eingeschränkte Fertilität. Und das kann sehr beeinträchtigend sein. Und es ist ein Erkrankungsbild, was massiv zunehmend ist, aufgrund des hohen Konsums von Zucker in unserer Gesellschaft. Und ich finde halt hier in diesem Zusammenhang halt eben wichtig, dass man informiert ist, also, und dass man dann für sich das richtige Maß finden kann. Weil das ist halt auch mit den Zunahmen in der Schwangerschaft und so. In den Nicht-Industrienationen nehmen Frauen bis zur 24. Woche statistisch gesehen nicht zu. Und das kann man sich halt auch, also bis zur 24. Woche wiegt ja das, was man da hat, so ungefähr 450 Gramm. Das ist halt einfach nicht viel. Und in unseren Breiten nehmen Frauen bis dahin oft schon 10, 12 Kilo zu. Und es wird halt als normal angesehen, weil man ist ja schwanger. Es ist aber nicht normal. Es ist überhaupt nicht normal. Und dass man sich halt eben über diese Sachen auch klar wird und halt auch in Bezug auf die Geburt dann, schwerere Kinder kommen schwerer zur Welt, haben viel mehr Komplikationen, dass das halt auch mit einen Anteil hat daran, dass es halt mehr Geburtskomplikationen gibt und so weiter. Und deswegen würde ich da versuchen, aber das habe ich auch in meinem Dokument drin, dass man halt einfach versucht, es moderat zu halten. Und letztlich muss man sagen, so in dem, das heißt halt gar nicht, es müssen halt keine absolut strengen Verbote sein. Aber wenn ich meinen Tag eben nicht mit Kellogg's Toppers beginne und dann mittags irgendwie Buchtel mit Pflaumenmus esse und zum Abendbrot dann nochmal Pfannkuchen mit Apfelmus oder irgendwie sowas, sondern dass ich, wenn ich zwischendurch halt auch mal eine große Portion Gemüse zu mir nehme und einfach ein bisschen Beerenobst statt irgendwie Süßkram oder so, dann bin ich schon auf der sicheren Seite. Also ich finde halt, dass man nicht da alles wegnehmen muss. Deswegen auch da einfach womit fühle ich mich wohl und was fühlt sich für mich gut an?
Also das und ich glaube, dass da auch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass unser Körper uns ja auch sagt, worauf wir Appetit haben. Ja. Und dass das auch eine Aussage ist, die wir ernst nehmen dürfen. Ne?
Ja. Und das hatte ich zum Beispiel, also ich esse sehr clean normalerweise, schon seit ganz langer Zeit, hatte ich auch eigentlich in den Schwangerschaften. Ich konnte in beiden Schwangerschaften in den ersten 16 Wochen nichts essen, außer, also wegen der Zöliakie glutenfrei, aber außer glutenfreies Weißbrot mit Frischkäse und Tomaten. Das war tatsächlich so ziemlich das Einzige, was ich essen konnte. Ich habe in beiden Schwangerschaften bis zur 16. Woche 9 Kilo an Gewicht verloren, weil ich einfach nicht essen konnte und halt ununterbrochen gebrochen habe. Und wenn mir jemand mir gesagt hätte, du darfst das nicht, du darfst weder Tomaten noch Frischkäse essen, dann hätte ich halt gesagt, ja, was denn sonst? Dann,
also, ja, genau.
Weil es war irgendwie das Einzige, wo ich so ein bisschen Appetit drauf hatte. Sonst konnte ich nichts essen. Und dann ist es halt total irrelevant, ob ich oder sonst irgendwer da draußen sagt, du solltest aber dies und das essen und ganz viel grünes Gemüse und so weiter. Wenn das nicht geht, dann geht das nicht. Und der Körper will einem dann damit vielleicht schon irgendwas sagen. Und
man weiß auch manchmal nicht
Kinder,
so recht,
so schlecht kann es nicht gewesen sein.
Ja. Ja, bei mir war es auch Übelkeit. Ich hatte es nicht so schlimm und auch nicht so lang. Aber ich konnte eine Zeit lang nur körnigen Frischkäse und Ananas essen.
Ist das auch so verrückt?
Wo man auch so denkt, okay. Und was mich noch angesprochen hatte, war Pommes und Chips. Esse ich nie. Also wirklich, es ist sowas, was einfach auf meinem Speiseplan gar nicht drauf ist. Also wenn, dann bin ich so Schokolade und Eis-Fraktion. Aber dann habe ich dann mich so zurückgehalten, habe gesagt, nee, das kann jetzt aber irgendwie rein logisch nicht so richtig gut sein mit den Pommes und dem, dann war für mich eben körniger Frischkäse und Ananas irgendwie dran und auf dem Speiseplan. Es ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema und ich glaube, man kann sich da auch darauf verlassen, was man da für Informationen kriegt, wenn man wirklich auf sich hört. Und wenn jetzt hier gerade jemand zuhört, die sagt, hoffentlich kriege ich das hin oder ich habe immer so einen Süßhunger und so eine wahnsinnige Lust auf Schokolade und ich weiß, aber es ist nicht gut und deswegen verbiete ich mir das und komme da in Probleme. Ich habe eine Meditation zur gesunden Ernährung und die ist genau dafür gedacht, weil die dazu führt, dass man eher Gesundes ist, also gemüselastig und einfach gesunde Dinge isst, aber sich eben auch kleine Genussmomente leisten darf mit Schokolade, aber dann isst man eben nicht eine ganze Tafel Schokolade, sondern vielleicht 2-3 Stück und man ist total befriedigt. So. Und das ist, glaube ich, dann eben auch das, was du sagtest, Simone, dass es eben so im vernünftigen Maße auch total okay ist.
Ja, absolut. Genau. Und ich finde, es gibt inzwischen halt auch schöne Sachen, also es gibt zum Beispiel von Zotter, ich kenne vielleicht die meisten, das sind Schokoladenhersteller aus Österreich, Bio-Schokolade, ganz exzellente Qualität. Und die haben zum Beispiel auch, also die Gruppe heißt Quadratur des Kreises, die haben Schokoladen in allen Formen, also weiß, Milch und schwarz, mit Biosüßen, also mit alternativen Süßen, also heißt mit Erythrit, mit Xylit und so. Und dadurch, dass diese Zotter-Schokolade so gut ist, also so lecker, finde ich, stört das dann überhaupt nicht, dass halt kein richtiger Zucker drin ist. Und das ist halt auch was man dann, und davon dann einfach genussvoll 2-4 Stück zu essen, das finde ich kann halt auch helfen, dass man da guckt bei solchen Sachen. Und so ein bisschen vielleicht auch, wie du gesagt hast mit dem Pommes, also da steht ja dahinter halt wahrscheinlich eine hohe Belastung der Nebenniere in dem Moment, ein hoher Bedürfnis nach Salz und dass man halt dann auch guckt, okay, was mal Pommes und hat es nicht gegeben vor 2 Millionen, ne, so lange ist nicht, aber vor in der Steinzeit, was will mein Körper mir sagen? Also was ist halt das, was dahinter steht, was will mein Körper mir sagen? Und bei uns beiden halt der Frischkäse ist vielleicht wirklich ein erhöhter Kalziumbedarf. Also das haben ja viele, dass sie halt so ganz doll Lust auf solche Sachen haben. Und was zum Beispiel viele auch haben, die so ganz doll Lust auf Eiscreme haben, dass sie halt dann merken, dass sie das auch befriedigen können, zum Beispiel mit Quark oder mit einem Milchprodukt, was halt auch so ein bisschen nett und süß dann aufbereitet ist und mit Obst, aber halt eben nicht Vanilleeis ist oder so, weil halt ein anderes Bedürfnis dahinter steht als das, was wir, weil wir es kennen in dem Moment für uns wahrnehmen. Weil am Ende glaube ich auch, dass unser Körper eine ganz hohe Intelligenz hat und halt ganz viele Sachen einfach für uns so darstellen möchte, wie es irgendwie möglich ist. Und wir wären halt nicht wenn wir so unglaublich empfindlich wären, dann wären wir nicht bis hierhin gekommen. So, das finde ich halt auch immer für Schwangere. Entspannt euch. Das ist ganz, ganz wichtig.
Also absolut.
Macht die Meditation und so. Entspannt euch. Damit tut man das Beste für sich und sein Baby, weil ja. Wenn wir halt so vulnerabel wären, dass wir an einem Stückchen Schokolade oder so uns nicht richtig entwickeln würden, dann wären wir nicht bis hier hingekommen.
Super, super schöne Worte noch von dir, Simone. Vielen Dank. Gibt es noch was, was du noch auf dem Herzen hast, wo du das Gefühl hast, das sollten Schwangere unbedingt noch wissen? Oder hast du das Gefühl, wir haben es ganz gut eigentlich jetzt erstmal so umrissen?
Ich glaube, wir haben es eigentlich ganz gut umrissen. So als grundsätzliche Empfehlung vielleicht einfach halt Clean Eating. Also ich glaube, damit fährt man halt immer richtig. Und zwar egal, ob man jetzt Veganer ist oder Vegetarier oder sonst irgendwas, dass man halt einfach sich klar macht, dass alles, was unverarbeitet ist, was ich frisch kaufe, dass ich damit eigentlich nicht viel falsch machen kann. Und wenn ich halt auch, sei es jetzt halt, also wenn ich halt nicht wie ich Zöliakie habe, sondern halt ein gutes hausgemachtes Sauerteigbrot, was nur 3 Zutaten hat, beim Bäcker kaufe, damit kann ich nicht viel falsch machen. Also so, es muss halt nicht das absolute Verbot sein, kein Brot, aber vielleicht nicht unbedingt das Brot von einem Discounter zu kaufen, was eine Zutatenliste von 25 Zutaten hat, das halte ich schon für empfehlenswert, weil wir halt eben gucken sollten, dass wir so wenig wie möglich Giftstoffe rübergeben. Und gerade in der Schwangerschaft würde ich tatsächlich halt auch empfehlen, wo es irgendwie geht, wirklich Bio zu kaufen. Und wenn man sagt, kann ich mir nicht leisten, was halt auch wirklich ein Punkt ist. Also ich merke das immer wieder.
Es ist ein Unterschied.
Es ist ein Riesenunterschied. Ich track jetzt seit einer Weile wieder meine Haushaltsausgaben, weil ich jetzt mit meinem Freund zusammengezogen bin und wieder gucke, dass ich, und ich erschüttert war, was ich im Monat für Essen ausgebe. Also, weil,
ja, ist bei mir auch so.
Wo ich das halt schon verstehe, da vielleicht mal reingucken, Environmental Working Group, das kann ich dir auch den Link schicken, die geben jedes Jahr eine Empfehlung raus, der Clean 15 und das Dirty Dozen, also die 15 Gemüse, die man problemlos in Nicht-Bio kaufen kann und die 12, die man unbedingt in Bio kaufen sollte. Weil das ändert sich, je nachdem, welche Käfer oder irgendwas gerade unterwegs sind, was eben versprüht werden muss und so. Und die geben halt immer diese Empfehlung raus. Und dann kann man halt auch, wenn man sich auf die sauberen konzentriert, dann kann man halt auch ohne Bio und so damit ganz gut fahren. Und das finde ich sind so Sachen, die hilfreich sind.
Und vielleicht noch ein Tipp, es gibt auch Foodsharing, vielleicht habt ihr davon auch schon mal gehört. Zum Beispiel weiß ich, dass hier in Berlin gibt es einige Bioläden, die man kann sich in solche Foodsharing-Listen eintragen und kann dann das, was übrig geblieben ist am Tag, dort abholen mit anderen Foodsharern zusammen. Und dann kann man eben gucken, dann hat man vielleicht ganz, ganz viel Brot, dann kann man das wieder verteilen. Also das habe ich eine ganze Zeit lang sehr, sehr gerne gemacht für meine Familie und dann eben auch für Freunde und so, dass man sich da zusammentut, damit eben Produkte, gute Bio-Produkte eben nicht weggeschmissen werden am Ende des Tages tatsächlich in diesem Fall, sondern dass man sie eben noch unter die Menschen bringt, weil die wirklich noch super sind. Und gerade bei Brot ist das einfach der Fall. Also da gibt es eben Foodsharing, es gibt auch sowas wie Surplus, zum Beispiel ein Laden, wo man sich Bio-Sachen kommen lassen kann. Es gibt auch ein Unternehmen, das nur krummes Gemüse hat.
Etipetete,
genau. was Surplus, glaube ich, auch bald irgendwie angedacht hat. Also, dass man einfach ein bisschen schaut. Es gibt auch Bio-Möglichkeiten, sich mit Bio-Produkten zu versorgen, die zum Teil sogar, also beim Foodsharing, das ist komplett kostenlos zum Beispiel oder eben kostenreduziert, wie Etipetete oder Surplus zum Beispiel. Genau, das wären vielleicht auch noch so ein paar Tipps. Und es gibt bestimmt noch mehr Sachen, die ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm habe, aber da kann man sich sicher auch mal schlau machen.
Ja, und ansonsten glaube ich, das, was ich vorher gesagt habe, dass sich immer wieder darauf zu besinnen, auf das Wunder, was da passiert und dass man sich darauf auch einlassen darf. Also man muss nicht jeden Blog, man muss nicht jeden Artikel, jedes darüber gelesen haben. Unser Körper vollbringt dieses Wunder auch ganz ohne unser Zutun. Und dieses Urvertrauen ein bisschen für sich zu haben, dass das schon richtig sein wird und dass man halt dem auch sich hingeben kann. Weil, wie gesagt, also es ist leider einfach so, mit nichts kann man so viel Geld machen wie mit Angst. Und es wird halt ganz viel Angst geschürt, weil man braucht ja noch dieses teure das und dieses wichtige irgendwas. Und das meiste davon braucht man nicht.
Ja, absolut.
Das finde ich halt auch ganz, ganz wichtig. ist ein bisschen wie in der Geburtshilfe. Finger weg. Ja, dann wird genau. Nach Möglichkeit, dann wird alles am besten.
Also. Gebären lassen, genau. ganz meine Rede. Total schön, Simone. Vielen, vielen Dank, dass du hier dir die Zeit genommen hast, darüber zu sprechen. Und wenn man jetzt irgendwie sagt, Mensch, das ist ja spannend. Simone hat gesagt, sie hat irgendwelche Bücher. Und ich weiß auch, du hast einen Instagram-Kanal, der interessant ist. Wo kann man dich gut finden? Und wie?
Ja, also du hast schon gesagt, also am besten findet man mich bei Instagram. Das ist das, wo ich am aktivsten bin aktuell. Ja, du kannst ja auch verlinken, aber da bin ich einfach @Dr. Simone Koch so hintereinander weg. Genauso lautet auch meine private, also Homepage. Privat heißt also beruflich ich nur sozusagen, also wo man mich in meiner Tätigkeit als Speakerin findet und als Autorin und so ein bisschen gucken kann. Ja, Praxis, wie gesagt, ist in Berlin, aber also ich mache halt keine Geburtshilfe mehr und keine Gyn, deswegen vielleicht für die Zuhörer nicht so interessant, aber für alle,
Aber Ernährungs...
Genau, die halt mit chronischen Erkrankungen und Ernährungsmedizin und irgendwie sowas zu tun haben. Und ja, und ich habe Bücher geschrieben. Ja, also mein Hauptkanal ist Instagram, wenn man einfach mehr erfahren will über gesunde Ernährung, über traditionelle Lebensweise, über wie kann ich meine Leistung optimieren, aber einfach im Prinzip gesund und glücklich leben und ein bisschen auch über das, wie du gesagt hast, wie kann ich als vollberufstätige Mutter mit zwei Kindern trotzdem noch alles Mögliche andere umsetzen und hoffentlich sind alle Familienmitglieder glücklich damit, weil das ist mir halt auch ein ganz großes Anliegen.
Genau, total schön. Vielen, vielen Dank, Simone. Und vielleicht mal bis zu einer anderen Podcast-Folge, wer weiß, vielleicht zur Ernährung für Kinder oder so. Habe ich sofort so gedacht, aber das wäre vielleicht auch noch spannend. Und ich wünsche dir alles Gute.
Sehr gerne. Vielen Dank für das schöne Interview.
Ja, das war es schon mit dem Interview mit Dr. Simone Koch. Ich hoffe, es hat dir gut gefallen. Ich hoffe, du konntest ganz viel für dich mitnehmen. Und mich interessiert natürlich wahnsinnig, ob dich solche älteren Interviews, die natürlich immer noch aktuell sind, interessieren. Also ob du Spaß daran hast, schreib mir das sehr, sehr gerne auf Instagram unter die.friedliche.geburt oder auch auf YouTube. Da kannst du dieses Interview auch sehen und kannst es mir dort in die Kommentare schreiben. Mich interessiert es auf jeden Fall sehr. Ich freue mich immer, in Kontakt zu gehen mit denen, die mich hören, und wünsche dir alles Liebe und bis bald, deine Christine.